Guten Tag, Sie kennen sicher alle meinen Namen. Sie erkennen mich an meinen schönen Haaren. Hab den weißen Kittel an, der sieht gut aus. Haue für euch jeden Tag den Podcast raus.
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt nicht Herr Drosten, sondern...
Ja, entschuldigt bitte den etwas verwirrenden Einstieg. Das haben wir 97 Sendungen nicht so gemacht. Aber die Berliner Punkband ZSK hat einen Drosten-Song gemacht, der originellerweise heißt »Ich habe Besseres zu tun«. Schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Was macht eigentlich Herr Drosten? Ich habe den Eindruck, der ist ein bisschen, ist der irgendwo auf Erholungsurlaub?
Ja, der muss irgendwo auf einer einsamen Insel sein, wo er kein Internet hat, oder? Ich habe auch ewig nichts mehr von ihm gehört. Heute oder gestern hat sich Herr Wieler mal wieder geäußert.
Ja, was macht eigentlich Herr Wieler?
Der macht sich Sorgen, ganz große Sorgen.
Das ist er, glaube ich, von Beruf, oder? Sorgenmacher. Dass ich ganz, ganz früher mit Lothar Wieler zusammen fast in einer WG gewohnt hätte. Ich wohnte nur ein Stockwerk drüber. Das lassen wir mal weg, sonst muss ich noch Insider-Informationen zum Besten geben.
Um Gottes Willen.
Sag mal, du bist so eine alte Punkerin. Wie fandst du das Stück von ZSK?
Ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht komplett gehört. Ich fand es erstmal ziemlich lustig, also zumindest der Anfang. Ich weiß nicht, wie der Text dann weitergeht. Da müsstest du mir mal auf die Sprünge helfen.
Ich gestehe, ich weiß es auch nicht. Aber was wir erfahren haben, ist, dass Professor Drosten Gitarrenspieler ist. Insofern ist dieses also genau sein Ding. Und Yoshi von ZSK hat gesagt, er freut sich sehr über den Song und will das Lied gern mal live mit uns spielen. Und das kriegt er auch hin, sind nur 4 Akkorde, das sollte schnell zu lernen sein. Und man sieht auf Twitter wohl ein Foto von Drosten mit Yoshi von ZSK und ich finde es unfassbar berlinerisch sympathisch.
Ja.
Weißt du, dass die Jungs mit den, ich weiß gar nicht, haben die immer noch so Eiweiß in den Haaren wie früher? So
hatten Iro? Sie das jeweils?
Ja, du konntest,
ich weiß nur Lebensmittelfarbe zum Haarefärben.
Ja, die mussten ja stehen. Du musstest da entweder Tapetenkleister, Zuckerwasser oder
Zuckerwasser
eben Eiweiß rein.
Genau. Zuckerwasser haben wir früher gemacht und dann mit dem Föhn rein.
Also auf jeden Fall werden die schönen Haare gelobt, der tägliche Podcast, der uns ja, also ziemlich das Einzige, was uns mit Professor Drosten verbindet, was die Kompetenz angeht. Und ich finde es total nice, also so sind so unsere Berliner Punker und unsere Berliner Virologen und dass die gut miteinander können. Ich finde, das ist so ein echt tolles Kompliment für diese Stadt.
Das stimmt.
Wie ging es dir die letzten 48 Stunden, Liebes?
Ich hatte ein besonderes Erlebnis der dritten Art. Naja, der dritten Art vielleicht nicht, der Wildschweinart. Und zwar war ich ja mit dir gestern am Teufelssee. Und während ich da so saß und auf dich wartete, marschierte plötzlich eine Bache mit ganz kleinen Ferkelchen mitten in den Menschenmassen.
Also zweiter Wurf.
Da so lang. Genau, also weiß ich nicht, ob es zweiter Wurf ist, aber es waren wirklich so ganz kleine Schweinchen, die man so locker in der Handtasche stecken kann. Und ich war etwas irritiert, weil wir ja eigentlich immer alle lernen, dass Wildschweine mit Jungen besonders aggressiv sind. Habe dann aber gelernt von den Leuten, die dort regelmäßig zum Schwimmen gehen, dass tatsächlich diese Wildschweine abends immer schauen, was es so zu fressen gibt. Und dass das auch schon mal vorgekommen sei, dass jemand, der eine Wassermelone gerade in der Hand hatte, plötzlich diese Wassermelone nicht mehr hatte, ja? weil das Wildschwein mal eben so zugebissen hat.
Kennen
das
wir
heißt,
von Möwen.
Die gucken genau, und das kenne ich aus, also Helgoland hat seine Möwen, wo das Eis und die Pommes dann verschwinden, weil so eine Möwe kurzen Sturzflug macht. Bei uns im Grunewald sind es die Wildschweine. Und irgendein anderer Mensch dachte dann noch, naja, letztendlich ist das ja auch deren Territorium, auf dem wir uns hier befinden. Insofern haben wir uns natürlich auch ein bisschen anzupassen. Das fand ich sehr schön.
Also die Eigentumsfrage wurde nochmal neu verhandelt. Wem gehört eigentlich der Grunewald? Wenn es tatsächlich so ist, wie ich neulich gelesen habe, dass da 6000 Wildschweine wohnen.
Ja,
ich weiß gar nicht, ob hier mal 6000 Menschen im Grunewald sind. Also mengenmäßig haben die da wahrscheinlich tatsächlich das Sagen. Und ich stelle mir immer vor, wenn ich da laufe, und ich laufe viel im Grunewald, so hinter jedem zweiten Baum sitzt so leicht geduckt so ein Wildschwein und beobachtet mich.
Genau, und sagt, ist der jetzt wieder bescheuert?
Schon wieder einer von den Verrückten.
Und dann in dieser Hitze.
die hier rumrennen. Genau. Also ich kann das nur bestätigen, ich habe im Grunewald, wann war denn das, vor 2 Wochen, als ich die Skipiste hochgerannt bin, für Experten. Es gab in den 80er Jahren tatsächlich mal Bestrebungen in Berlin, ein Weltcup-Skirennen auszurichten. Mhm. Und zwar vom Teufelsberg, das ist da, das kennt man vielleicht ein bisschen so von den Bildern, diese etwas abenteuerlichen Antennen, diese komischen weißen Kugeln, die da stehen. Das war mal so eine Abhör- und Schnüffelanlage. Von den Amis, glaube ich. Inzwischen ist es das 75. Immobilieninvestitionsprojekt, was nicht funktioniert. Mhm. Und da wohnen die Wildschweine auch. Und ich renne häufiger mal die Skipiste hoch, die wirklich sehr, sehr kurz ist. In Zeiten des Klimawandels kommt einem das so unfassbar albern vor. Ne? Weltcuprennen in Berlin. Ich meine, ja. Wann ist hier der letzte Schnee gefallen?
2009 kann ich dir ziemlich genau sagen, weil ich weiß, dass da die Autos weg waren. Also, dass der Schnee so stark geschneit hatte, dass...
Ach, wo die Leute ihre Autos gesucht genau. haben, weil sie nicht mehr wussten, welcher Haufen ist meiner.
Ja, genau. Das war 2009, 2010 in dem Winter. Aber sag mal, wie waren denn deine letzten 48 Stunden?
Ach, sehr gemischt, weil ich habe mich ja tatsächlich dir angepasst und versuche montags bis mittwochs zu arbeiten und donnerstags, freitags frei zu haben. Und diese Mischtage, wo ich dann mal, heute hatte ich zum Beispiel so ein Digital-Interview mit Hans-Dieter Herrmann, dem Chefpsychologen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der hat ein bisschen drüber geredet, was das mit Kickern macht, wenn sie einfach nicht so viel kicken können wie sonst.
Was macht das?
Naja, er sagt, also zu glauben, was so der normale Mensch glaubt, dass die irgendwie keinen Bock hätten oder rumhängen oder so, das hieße, Leistungssportler generell völlig falsch einzuschätzen. Er sagt ja auch Leichtathleten, ja gut, die haben dann so eine Art Veranstaltung und Wettkämpfe, aber dann wenig Zuschauer und so richtig Atmosphäre will nicht aufkommen, Fernsehen ist nicht dabei. Mhm. Aber grundsätzlich sagt er, Athleten brennen eigentlich immer. Die wollen auf dem Platz, die wollen kicken, springen, werfen, was auch immer.
Was sie können, ne?
Wollen zeigen, was sie können. Dafür leben die. Die machen nichts anderes. Und zu glauben, dass die da jetzt alle rumhängen und froh sind, dass sie nichts zu tun haben, ist völliger Quatsch.
Vor allem, wo hängen die denn dann rum?
Naja, Fußballer hängen ja im Wesentlichen vor der Playstation. Ne? Die spielen dann FIFA oder Counter-Strike oder so.
Die wären dann im Urlaub irgendwo auf irgendeinem riesengroßen Anwesen, wo kein anderer ist oder irgendwie sowas.
Ja, aber ich glaube, so große Anwesen sind total langweilig. Das ist übrigens eine gute Frage. Ich war jetzt ein paar Mal in so einer zwiespältigen Lage. Auf der einen Seite war ich so ein bisschen neidisch auf alle die jetzt irgendwo am Strand in der Sonne so Urlaub Klassiko machen. Unsere Freundin Iva zum Beispiel, die sind 3 Mädels mit dem Wohnmobil einfach los nach Italien und posten jeden Tag so richtig gemeine Bilder, so wie toll es aussieht. Mhm. Auf der anderen Seite, jetzt kommst du zurück von irgendwoher, zumindest mit dem Flugzeug, sollst du getestet werden. Mhm. Und ich denke mir, boah, stell dir mal vor, du bist jetzt zufällig in irgendeinem Hotspot, kommst zurück, musst dann hier erstmal 14 Tage in Quarantäne oder so. Gestern wurde das erste Paar aus Spandau positiv getestet, die kamen aus Großbritannien zurück.
Ja, und
zurück.
Hatten auch schon ihre Familie angesteckt.
So, und da bin ich ganz ehrlich erleichtert, dass ich mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun habe. Ich stelle fest, so mein Bedürfnis, in Flugzeuge zu steigen oder durch enge Gassen zu gehen, um irgendwelche Geschäfte anzugucken, egal ob das jetzt Venedig oder Kotor oder Winsen an der Lue ist, ist mir völlig egal. Ich fühle mich ganz wohl und sicher zu Hause, oder? Wie geht dir das?
Es geht so. Also womit ich mich wirklich im Moment beschäftige, ist, wie reagieren Menschen eigentlich darauf, wenn wir einen zweiten Lockdown bekommen? Also reagieren die dann tendenziell verständnisvoll, weil wir kennen es ja schon, wir haben ja sowas schon, auch so eine Norm, wie man sich dann verhält. Ne? Und wie weit ist die Politik da gefordert? Also was würdest du machen, wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst und jetzt sagen dir die Wissenschaftler oder eben die Fallzahlen, es gibt so viele Infizierte wieder, dass wir hier einen Lockdown einen zweiten machen müssen. Wie würdest du das dem Volk erklären?
Also erstens mal glaube ich, dass man dem Volk erklären muss, wenn es das nicht schon in weiten Teilen verstanden hat, dass je früher ein Lockdown stattfindet, desto kürzer wird er vermutlich sein. Also je länger man zuwartet, um dann erst im allerletzten Moment zu entscheiden, dann geht die Explosion richtig los. Dummerweise, je früher du anfängst, desto schwieriger ist es zu erklären. du fängst ja nicht direkt an mit so alle zu Hause bleiben, Quarantäne 100%, sondern die Maskenpflicht wird ausgeweitet, die Versammlungspflicht wird, das Versammlungsrecht wird wieder restriktiver veranstaltet. Und ich meine, hey, letztendlich tragen wir alle einen Teil der Verantwortung mit.
Ja.
Ich war heute auch, ich gestehe, sorry, steinigt mich, aber ich hatte meine Maske wirklich nicht dabei. Ich war im Späti ohne Maske und kein Mensch hat mich auch nur schräg angeguckt, geschweige denn irgendwas eingefordert. Und so sehr ich die jungen Leute verstehe, die mit 3000 Mann hoch und Frau hoch durch die Hasenheide raven, ich wäre, ich gestehe, gern dabei gewesen, allein schon aus journalistischem Interesse, um zu gucken. Ja, und wenn diese jungen Leute die Regeln einhalten, also es können noch 3000 Leute tanzen mit 2 Metern Abstand, das braucht halt ein bisschen Platz. Ja. Nur wenn die sich natürlich alle knutschend in den Armen liegen, dann haben wir ein Problem. Und wir hätten es uns selbst zuzuschreiben, weil wir alle schon so mit einem Fuß nicht, also ich will um Gottes Willen die Vorsichtigen jetzt hier überhaupt nicht blamen, aber mit einem Fuß tanzen wir alle schon auf dem Vulkanrand, oder?
Ja, so würde ich das auch sagen. Und die Frage ist ja auch, im Moment versucht man ja immer so einen regionalen Lockdown, ne? Also da ist im Tönnies-Werk bricht die Corona aus und dann macht man da einen regionalen Lockdown.
Das bewährt sich ja auch.
Ja, genau. Und da bin ich manchmal nicht so sicher, weil das ist ja, es gab jetzt auch gerade wieder ein Brauhaus hier in Berlin, wo 18 Infizierte sind, die sich irgendwie Mitte Juli angesteckt haben, wo Gäste nicht sich eingetragen haben richtig, wo sie herkommen, wo das Gesundheitsamt jetzt die Leute benachrichtigen will und sucht nach Leuten, die da trinken waren. Und das ist dann auch nicht nur ein Tag, sondern es sind 3 Tage. Da sage ich immer, ey, Leute, ihr seid so nachlässig in beiderlei Richtung, ja, also die Restaurants, die nicht diese Kontrollen klarer machen, indem sie sagen, okay, Personalausweis vorzeigen oder weiß ich nicht, und die Leute aber auch nicht, die sich dann wieder irgendwie gegängelt fühlen, dabei verhindert man doch damit eigentlich nur, dass sich noch mehr Leute anstecken.
Ja, aber du hast ja völlig recht, wenn du sagst, viele Leute haben die Normen gelernt und es gilt, ich möchte meine Drittelregel nochmal kurz ins Spiel bringen, ja. Ich glaube, ein Drittel der Menschen sind hochgradig Corona-bewusst. Einer meiner Kickbox-Trainer, mit dem ich heute darüber redete, der sagte auch, es ist total irre, manche Menschen sind super panisch und zwar grundlos super panisch. Mhm. Ja, das wäre dann wahrscheinlich die dritte Gruppe, die einfach immer irgendwie leicht kopflos sind. Mhm. Das sind dann auch die, die vielleicht zu Demonstrationen gehen oder von Grundrechte-Einschränkungen faseln oder sowas. Und dann gibt es halt so ein mittleres Drittel, dazu würde ich uns am ehesten rechnen oder mich jedenfalls, die so ein bisschen situativ unterwegs sind. Also
ja.
Gucken, wobei
ich dir
was
jetzt mal
geht.
Was sagen muss dazu, aber ja, erzähl mal zu Ende.
Das möchte ich jetzt wissen.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen beunruhigt, weil du ja jetzt auch wieder zum Kickboxen gehst und da in einem Raum bist mit anderen Menschen, also auch mit unserem Sohn, wo ich sage, so ist ja alles schön und gut, aber letztendlich ist dieser Kontaktsport und dann noch drinnen, finde ich nun alles andere als entspannt zurücklehnen und es passiert schon nichts.
Ich sehe deinen Punkt, wobei ich erstens zu meiner Entschuldigung oder Erklärung ins Feld führen muss, dass wir nichts Illegales machen.
Nee, klar.
Was wir da tun, ist according to the rules. Kontaktsport, auch ich sag mal so Mannschaftssport, Handball, Basketball und so ist auch wieder erlaubt.
Ja, schon klar.
Und ja, es ist ein Experiment. Völlig richtig. Wenn wir einen einzigen Fall beim Kickboxen haben, das Risiko für die Schule ist natürlich, dass dann mal eben der ganze Laden wochenlang dicht ist.
Ja.
Ja, weil dann muss alles ausgeräuchert werden. Fritz und ich gehen in einen Nebenraum. Also es gibt praktisch nochmal so einen Seitenraum, wo man so Einzeltraining machen kann. Das ist sehr gut belüftet. Aber du hast natürlich recht. Ja, es ist ein bisschen Spiel mit dem Risiko. Und ich sag mal so, wenn die Zahlen deutlich zunehmen, würde ich auch davon absehen. Dann renne ich wieder Skipisten mit Wildschweinen hoch.
Ja.
Das aber sag mal, eine ganz andere Sache. Ich habe das letztes Mal so ein bisschen abgetan. Wir haben geredet über die Schule fängt in 10 Tagen wieder an. Irgendwie bin ich ja in so einem Dauerferienmodus und Schulbesuch ist ja irgendwie so eine Kulturtechnik.
Ich stehe dir, ich glaube da auch noch nicht wirklich
in den letzten Monaten nicht so richtig funktioniert hat. Wenn du dir vorstellst, zweite Welle oder zumindest ein zweites Wellchen plus die Schule fängt wieder an, das macht mich echt ein bisschen nervös. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Berliner Bildungsbürokratie oder die Schulen oder die Lehrer jetzt in den letzten 2 Monaten wirklich fieberhaft an neuen Plänen, Strategien, Möglichkeiten gearbeitet haben. Und ich möchte da nur einmal wieder unsere wahnsinnig pragmatischen Freunde aus dem Norden zitieren, die Dänen. Die haben das irgendwann mal freigegeben. Jede Schule, jeder Lehrer kann selber entscheiden.
Ja.
Und wenn du jetzt in die Aula gehst oder auf das Dach der Turnhalle oder in den Park oder in die nächstgelegene, ich weiß nicht was, Grünanlage auf dem Platz oder sonst wohin, da kann man Unterricht machen.
Ja.
Und natürlich ist es auch ein bisschen kurz gedacht, wenn man sagt, wir müssen jetzt diese Stundentafel abarbeiten, dass in der ersten Stunde Latein, in der zweiten Mathe, in der dritten Kunst, in der vierten Erdkunde ist. Nee,
ich glaube, du musst ganz neu denken.
Ganz genau. Das heißt, ich nehme einen Lehrer pro Woche, ja, und ich sage jetzt einfach mal, die Englischlehrerin macht mit den Kindern eine Woche lang intensiv nur Englisch. Ja, nur mal zum Beispiel. Dann fällt die natürlich für alle anderen Klassen aus, aber ich weiß gar nicht, wie ist denn das rein rechnerisch? Würde man pro Klasse einen Lehrer, eine Lehrerin hinkriegen? Jetzt mal rein zahlenmäßig. Muss doch in etwa aufgehen.
Also für die großen, also für die älteren Klassen kann ich mir das schon vorstellen, weil die wissen ja, wie Unterricht läuft. Für die Grundschüler weiß ich nicht, weil du musst ja auch auf solche Sachen wie Abstandsregeln und so reagieren. Mir fällt dazu nur eine Sache ein, ganz am Rande, die mir eine Freundin erzählt hat in Frankfurt. Also es ist ja wieder Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Haben die dann die Schulregel, die Kinder sollen in die Schule gehen ohne Abstand, aber nachmittags, wenn der Kindergarten oder die Kindergartenbetreuung dann auch im gleichen Gebäude stattfindet, dann haben sie Abstandsregeln. Also wo das auch so ein bisschen schizophren ist auf eine Art, ja. Also da würde ich mir auch wünschen, dass es eine etwas klarere Regel oder zumindest einmal gibt, der sich da mal genauer überlegt, wie man damit umgeht. Ich habe auch das Gefühl, es macht jede Schule wieder so.
Ganz ehrlich, ich finde, das soll auch jede Schule so machen, wie es ihr passt, weil du hast total unterschiedliche bauliche Gegebenheiten oder Grünanlagen hast in der Nähe oder nicht oder. Da kann sich schon jeder selber was überlegen. Ich möchte, weil wir ein Mutmach-Podcast sind, noch was Positives ins Feld bringen.
Ja.
Ein etwas verzauselter, auch etwas gelbhaariger, gedrungener Mann aus Großbritannien, der Corona überstanden hat und aus welchen Gründen auch immer Premierminister dort geworden ist, Boris Johnson, hat einen legendären Satz gesagt. Er hat gesagt, ich war zu fett.
Ja, ich weiß.
Und in Großbritannien gibt es eine Kampagne gegen Fettleibigkeit. Ich weiß immer gar nicht, ich dachte immer, die Griechen sind die dicksten in Europa, aber offenbar sind es die Briten. Und wer mal in jüngster Zeit oder auch zuletzt in Großbritannien war, der weiß, dass es da von früh morgens an wirklich doch sehr reichhaltige Dinge gibt. Das klassische British Breakfast ist natürlich schon mal ein Kracher. Aber auch wahnsinnig viele zuckerhaltige Getränke, wahnsinnig viel Bier, Fleisch, Fett und solche Sachen. Und ich finde das ganz interessant, weil dieser Boris Johnson natürlich wie jeder anständige Konservative so ein Superliberaler war und sagte, soll doch jeder selber entscheiden, ob er jetzt wie viel Zucker oder Fett oder sonst was er zu sich nimmt. Er hat das noch als Sündensteuer bezeichnet. Also wenn man jetzt Zucker... So, und jetzt auf einmal setzt er sich aber an die Spitze einer Fitnessbewegung, weil er sagt, hey, vielleicht ist die Corona-Anfälligkeit auch ein ganz klein bisschen mit so einer allgemeinen körperlichen, also mit so einem allgemeinen Wohlfühlzustand.
Ich dachte, da gibt es richtig Studien, dass die sagen,
das schwerst Übergewichtige sind Risikopatienten, aber das sind sie im Prinzip für alles. Das hat natürlich viel mit Diabetes zu tun, ne, weil dann dein Stoffwechsel irgendwie nicht. So, genau diese Sache.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter.
Aber dass ausgerechnet so einer so freier Markt und jeder soll sich umbringen, wie er selber will, dass der auf einmal sagt, hey, so Joschka Fischer-mäßig, ich halbiere mich jetzt. 6 Kilo hat er angeblich schon runter. Ich gestehe, so richtig viel sieht man davon nicht. Aber das geht ja dann damit los, dass man mehr Wasser trinkt und weniger Kekse und einfach was vorlebt, was für den Rest des Landes vielleicht ganz interessant ist.
Ja, was ich noch interessanter fand, dass er ja auch im Fernsehprogramm bis 21 Uhr diese Fast-Food-Werbung verbieten will.
Finde ich sensationell, weil es gibt eine ganze Menge Psychologen, gerade Kinderpsychologen, die sagen, unsere Kinder werden, also früher, als man noch Fernsehen guckte, liebe Kinder, ihr erinnert euch, das war dieser rechteckige Kasten, der in jedem Wohnzimmer stand. Bis heute wundert man sich, heute hat das kaum noch jemand. Aber von klein auf werden die Kinder sowas von beballert mit Werbung für, und es ist im Wesentlichen, glaube ich, der Ferrero-Konzern, also Kinderschokolade, Nutella und diese ganzen Bueno-Pinguine.
Die angeblich ganz gesund
sind. Ja, ja, klar, ne, mit einer Handvoll Milch oder so Kram. Mhm. Und auch das, was man so zum Frühstück unter dem Tarnnamen Müsli kennt. Mhm. Ich habe mal mit Renate Künast ganz früher ein Buch zusammen über Ernährungslügen und Mythen gemacht. Renate Künast sagt, das hat mit Müsli im klassischen Bircher-Müsli-Sinne, ich lege irgendwas ein und lasse es die Nacht überquellen, absolut nichts zu tun. Nee, das sind kandierte Süßspeisen, ja, wo ich ein bisschen Alibi-Milch drüber kippe und fertig ist die Laube.
Ja.
Also da ist noch eine Menge zu tun, was Ernährung angeht, und dass ich mal Boris Johnson beipflichten würde, das ist schon eine Sensation.
Aber sag mal, ich habe noch eine Frage, weil wir hatten ja eben auch dieses Urlaubsthema. Ne? Mhm. Jetzt gibt es ja eben Menschen, die weit weggefahren sind und nun zurückkehren, und eben auch welche, die dann dieses kleine fiese Virus mit nach Hause bringen und so. Meinst du, man muss als Urlauber und Urlaubsrückkehrer ein schlechtes Gewissen haben, wenn man hier wieder ankommt?
Nee, ich finde, man muss kein schlechtes Gewissen haben, aber man sollte sich offen und ehrlich machen. Und das bedeutet so viel wie, hey Leute, ich weiß nicht genau, wo ich herkomme. Ich komme aus einer unklaren Fremde.
Ja.
Und es ist für mich völlig selbstverständlich, mit Rücksicht auf meine Landsleute, auf meine Kollegen, auf meine Familie, auf meine Freunde, dass ich mich testen lasse.
Ja.
Und wenn ich dafür eine halbe Stunde oder meinetwegen auch zwei Stunden am Flughafen zubringe, ja, das ist der Preis.
Ja.
Und das ist kein Eingriff in die Menschenrechte, sondern das ist eine Rücksicht fürs große Ganze.
Die Solidarität,
für unsere, genauso, die wir immer wieder, oder findest spüren. Du, das ist eine Zumutung?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe nur gedacht, wie würde ich damit umgehen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wo geht's gerade wieder hoch? In Belgien geht's gerade hoch, in Spanien, in Kroatien, Frankreich, wo auch immer. Wie ich dann nach Hause käme. Ich glaube, ich würde mich so ein bisschen unwohl fühlen. Und klar würde ich mich testen lassen. Und ich würde wahrscheinlich auch denken, hätte das jetzt sein müssen.
Und es ist ja nicht nur für die anderen, es ist ja auch für dich selber. Na, dieses klar. Gefühl von, ich bin sauber, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Nee. Da sind wir bei einem zweiten Thema, was mit den Schulen, ich finde, so ein bisschen parallel geht. Wir haben schon ganz am Anfang mit allen möglichen Experten erfahren, dass eine hohe Testkapazität das A und O ist. Mhm. Also gerade auch, wenn du Schulen wieder loslegst. Ne? Theoretisch jeden Schüler morgens testen, oder es gibt verschiedene, ich sag mal, statistische Auswahlverfahren oder so, das kann man ganz smart machen. Ich habe das Gefühl, so richtig wahnsinnig viel getestet wird nicht, oder? Nee. Oder ist also, das ein Fetisch, dieses Testen?
Ich sage jetzt einfach, nee, ich weiß es natürlich nicht, aber den Eindruck habe ich auch nicht. Aber ich denke, das wäre eine gute Maßnahme, also auch gerade von vielleicht Schüler zu testen, die auch nun weit weg waren und aus solchen bestimmten Ländern kommen.
Sag mal, um unsere Zuhörenden so richtig in Spannung, in Beben, in Aufregung zu versetzen, was ist dein Vorschlag für das große Wochenendthema?
Ich hatte ja erst gedacht, das wäre schon die 100. Folge, aber es ist ja erst die 99. Folge. Ich habe aber tatsächlich darüber nachgedacht, vielleicht mal so eine Folge zu machen, wenn wir jetzt tatsächlich in die zweite Welle reinrauschen. Mhm. Wie geht man denn damit um? Weil ja so bestimmte Sachen, okay, die kennen wir schon, aber gehen wir wieder so wie beim ersten Mal rein? Also darüber würde ich mir gerne Gedanken machen.
Das ist mir echt eine Spur zu negativ, wenn ich das so sagen darf. Ich würde wahnsinnig gerne was über
positiv machen.
Ich würde wahnsinnig gerne was über die Kunst des Freuens machen, über positive Gedanken, über wie ich auch in kleinen Dingen, vielleicht im Homeoffice, im Homeurlaub, in Corona-Zeiten nicht so komplett die Flinte ins Korn schmeiße, sondern mich so bei Laune halte. Wenn wir jetzt einen TED hätten, dann könnten wir abstimmen, aber ich habe ja was anderes. Nicht schlecht,
das
oder?
Ist ja, ich habe ein neues Mischpult. Das ist völlig falsch, weil das ist ja, wenn ich jetzt eine falsche Antwort gegeben hätte, habe ich aber gar nicht.
Ich habe einfach nur einen falschen Knopf gedrückt, weil dieses Mischpult neu ist.
Okay.
Ich könnte jetzt noch einen anderen drücken, der ginge dann so. Das war eher so Hitchcock-mäßig. Also du merkst, ich habe es noch nicht so richtig drauf, aber was meinst du, zweite Welle oder Kunst der Freude?
Ich entscheide mich jetzt nicht und
wir lassen es offen.
Bleibt spannend.
Es wird eine Lotterie für euch. So, genau. Wir sind bei Filmen W. mit W. W ist zum Beispiel Walkes, Otto,
wahnsinnig
der Film.
Wahnsinnig verliebt.
Wahnsinnig verliebt?
War auch ein Film, ja.
Moby Dick ist ein Walfisch und Herman Melville ein großer Autor.
Aber Moby Dick fängt nicht mit W an.
Aber es ist ein Wal.
Aber Wall Street fängt mit
W
an. Und
Wall
Wallace
Street.
And Gromit. Gromit. Nee, wie heißt der?
Gromit? Wallace and Gromit, ja.
Und Wanderlust, der Trip ihres Lebens, den wollte ich nämlich so gerne sehen und habe ihn leider verpasst.
Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
Warten auf Angelina.
Werner
Vicky
Fassbinder.
Und die starken Männer, damit wir wieder ein bisschen Wikinger haben. Und ich habe schon wieder die Slaven vergessen.
Die Slaven werden der Running Gag, aber es kommt einfach von Sklaven, glaubst du mir.
Walt Disney, oder?
Walt Disney, unbedingt.
Obwohl,
ja, und Wolfgang Menge war auch ein großer
Udo
Autor.
Wachtweitel.
Genau. Udo Walz.
Ein, ist aber, glaube ich, kein Schauspieler, aber Katharina Wackernagel ist eine Schauspielerin.
Ich finde, wir haben schon eine ganze Menge. Schatzi, heute darf ich ein Kärtchen ziehen. Hast du übrigens gesehen, dass ich dieses Glas inzwischen auch für Elektronik-Kleinteile aufbewahren
kann? Ja, kannst du auch ziehen.
Achtung.
Achtung?
Also Achtung, glaube ich, jetzt nicht im Sinne von
Achtung,
Vorsicht.
Zweite Corona-Welle naht.
Ja.
Sondern Achtung vor dem Leben, vor den Wildschweinen.
Vor dem Ehepartner oder der Ehepartnerin. Aber jetzt mal ganz kurz ein bisschen haarspalterisch. Was ist der Unterschied zwischen Achtung und Respekt?
Achtung und Respekt. Mir fällt da jetzt so auf die Schnelle keiner ein. Es gibt bestimmt einen, aber
dann das schlaue
wahrscheinlich,
Buch.
Wenn man die Synonyme befragen würde, also den Duden befragen würde, dann würde das nur ein anderes Wort für Respekt sein.
Dann frag mal, sag, was das Buch verrät.
Ja, höre genau hin und handle dir und anderen gegenüber mit Anerkennung und Achtung. Jeder Mensch und alles Leben ist von Bedeutung. Würdige Ehre und mehre das Beste. Und das ist doch ein guter Aufruf jetzt auch für die nächste Zeit, immer noch mit Corona, auch wenn ich unseren Titel Wir gegen Corona im Jingle am liebsten mal beenden würde. Aber er scheint,
wir sind ja dabei. Ja, wir sind dabei. Es wird ein neues Cover gebaut und wir haben unsere Kinder beauftragt, einen neuen Jingle zu komponieren.
Ja.
Sie waren Feuer und Flamme und haben gesagt, machen wir sofort. Das ist aus dem Juni, glaube ich.
Okay.
Gut. Aber das kriegen wir gebacken und jetzt möchte ich mal meine neue Technik
Und ich mag, sag schon mal Tschüss, bevor jetzt alles weg ist.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.